In der heutigen Folge sprechen wir über die gestiegenen Dividendenzahlungen der deutschen Top-Unternehmen, über die neue chinesische KI-Anwendung Ernie und geben einen Ausblick auf unseren Sonderpodcast zum Thema KI.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, André, starten wir doch direkt mit dem Rückblick auf eine durchaus wieder mal turbulente und teilweise auch mal wieder mit Rekorden gespickte letzte Woche. Heute am 25.03.2025. Und das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht so oft in diesem Jahr gesehen. Die deutschen Aktien liegen A, auf Wochenbasis im Minus und B, vor allem hinter den amerikanischen Börsenindizes zurück. André, ich glaube, ihr hattet letzte Woche noch neue Allzeithöchststände verkünden können im DAX.
Genau, letzten Dienstag 23.400 Punkte. Das war
76 cool. Punkte, ja, genau, ja, ich habe es genau aufgeschrieben. Dann kam es aber zu Gewinnmitnahmen. Viertägige Korrektur, einschließlich des gestrigen Montags. So bleibt dann im DAX tatsächlich auf Wochenbasis ein Minus von exakt fast 2% stehen. Anders sah es dann tatsächlich in den USA aus. Tatsächlich ein durchaus ordentliches Plus, was allerdings hauptsächlich auch dem gestrigen Montag dann geschuldet gewesen ist. Trotzdem S&P 500 1,65% und der Nasdaq fast 2% auf Wochenbasis im Plus. Aber André, bevor wir weitermachen, du holst uns mal ganz kurz bei den volkswirtschaftlichen Themen ab. Da stand ja durchaus einiges auf der Agenda letzte Woche.
Ja, genau. Am vergangenen Mittwoch tagten zwei Notenbanken, die Schweizer Nationalbank und die FED. Die Schweizer haben den Leitzins um 0,25 auf 0,25 gesenkt und damit das fünfte Mal in Folge. Die sind schon weit vorangeschritten, ne, mit dem Zins,
ja,
0,25.
Haben natürlich noch nie das ganz große Inflationsthema, ja, gehabt, wie wir es hier bei uns in Europa, in Deutschland hatten.
Genau. Und die FED hingegen hat die Zinsen nicht angefasst. Das Zielband wurde wie erwartet nicht verändert und bleibt bei 4,25 bis 4,5%. Im Rahmen der anschließenden Pressekonferenz äußerte sich FED-Chef Powell dahingehend, dass der inflationäre Effekt von Importzöllen im Basisszenario als transitorisch, also lediglich temporär erachtet werde. Und die damit einhergehende Wachstumserwartung wurde zwar von 2,1% auf 1,7% für 2025 gesenkt und die Erwartungen für die Kerninflation leicht von 2,5% auf 2,8% angehoben. Vor diesem Hintergrund werde, wie auch schon in der Januarsitzung, mit zwei weiteren Zinsschritten 25 Basispunkte bis zum Jahresende 2025 gerechnet. Ja, und die FED-Bilanz, die soll weniger stark reduziert werden, also die wollen weniger Geld vom Tisch nehmen, weniger Liquidität dem Markt entziehen. Ja, insgesamt glaube ich, muss die FED den Spagat hinkriegen zwischen einer steigenden Inflation und den zunehmenden Rezessionsängsten.
Und den Scheinwaren trotzdem auch immer noch unabhängig zu sein und nicht dem Trump-Druck irgendwo Tribut zu zahlen.
Ja, ganz genau. Ja. Naja, spannend. Naja, hier in Deutschland hatten wir Freitag dann auch nochmal die Absegnung der Grundgesetzänderung durch den Bundesrat, hat damit den Weg für das historische Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur geebnet.
1 Billion Euro.
1 Billion, ja. Ist schon eine Hausnummer, ne? Dazu kam aber auch nochmal von volkswirtschaftlicher Seite Unterstützung. Wachstum in Deutschland stieg im März an. Es gab Daten zum verarbeitenden Gewerbe. Und die Wirtschaftstätigkeit in der deutschen Privatwirtschaft ist im März so stark gestiegen wie seit 10 Monaten nicht mehr. Laut der veröffentlichten Umfrage stieg die Produktion im verarbeitenden Gewerbe erstmal seit fast 2 Jahren wieder an. Der von S&P Global berechnete Einkaufsmanager-Index für Deutschland stieg im März auf 50,9. Im Februar waren wir noch bei 50,4 und erreichte damit den höchsten Stand seit Mai letzten Jahres. Das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal wird dementsprechend, sieht das vielversprechend aus. Der Wert liegt über der Expansionsschwelle von 50, auch wenn im Dienstleistungssektor so ein bisschen Schwung verloren ging. Der Index für die Geschäftstätigkeit fiel da leicht von 51,1 auf 50,2, liegt aber immer noch im Wachstumsbereich.
Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Ja, genau. Genau, so viel von der volkswirtschaftlichen Seite.
Ja, machen wir schnell mal weiter mit dem Rückblick. Grund ja vielleicht auch für den gestrigen dann doch ordentlichen Aufschwung an den amerikanischen Börsen zumindest, war dann vor allem die Hoffnung, dass die nächste Runde der von US-Präsident Trump angedrohten Strafzölle vielleicht ein bisschen gezielter und auch ein bisschen maßvoller ausfallen könnte, als bisher befürchtet. Der Ton scheint auch so insgesamt sich ein wenig zu ändern. Trump scheint gegebenenfalls doch von einem breit angelegten Trommelfeuer, was wir die letzten Monate immer gesehen haben, hin zu einem gezielteren, wechselseitigen Gefüge unterwegs zu sein. Näheres soll auch dann aber erst Anfang April bekannt gegeben werden. Trump scheint gegebenenfalls ja vielleicht doch gemerkt zu haben, dass der ganze Zollstreit sowie diese ganzen radikalen Sparmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Hand in jüngster Zeit dann doch eher Konjunktursorgen ausgerufen hat in den USA und hat aufkommen lassen. Stichwort Trump Session. Ja, und allein die Hoffnung hat dann zumindest am gestrigen Montag dazu geführt, dass man in den USA da mal wieder so ein bisschen in den Risk-On-Modus gewechselt ist. Risk-On-Modus bedeutet dann auch, der Goldpreis kommt so ein bisschen zurück zu den Höchstständen am Mittwoch. Letzte Woche hat der Goldpreis dann circa 2% abgegeben, notiert allerdings nach wie vor über $3,000 pro Unze, aktuell $3,011. Ja, und Risk On bedeutet dann auch, der Bitcoin hat sich entsprechend erholt. Hier steht dann immerhin ein Plus von fast 5% auf Wochenbasis. Ein Bitcoin kostet aktuell jetzt gerade gut $87,500. Ja, vielleicht hängt das Ganze aber vielleicht auch mit der Zinsentwicklung zusammen. Hier kam es zumindest zu keinem erneuten Gegenwind. Du hast die Ausführung ja gerade indirekt schon zum Besten gegeben von der Zinsseite her. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren leicht niedriger als in der vergangenen Woche, aktuell bei circa 2,78%. Und zehnjährige US-Staatsanleihen, ja, auch nahezu unverändert bei 4,3%. Ja, das soll es dann eigentlich auch mit dem Rückblick gewesen sein. André, du kommst auf die Unternehmensseite. Ich glaube, wir bleiben in Deutschland.
Wir bleiben erstmal in Deutschland. Ich habe nur noch mal so ein kleines Highlight. Rekord hast du eingangs gesagt. Naja, und der deutsche Softwarehersteller SAP, der wurde durch die jüngsten Kursgewinne nun zum wertvollsten Unternehmen Europas, hat damit den Pharmakonzern Novo Nordisk abgelöst. Novo Nordisk steht schon länger unter Druck. Ein Teil der vom Geschäftserfolg mit abnehmenden Medikamenten getriebenen Kursrallye ist schon wieder ausgepreist. Genau,
Louis Vuitton ja auch unter Druck. Die waren ja davor noch wertvollstes europäisches Unternehmen. Ja, wenigstens mal ein Spitzenreiter hier.
Haben wir einen Spitzenreiter, genau. Ja, und SAP, die profitieren schon länger durch das Umsetzung der Cloud-Strategie. Und da ist auch jede Menge Fantasie rund um das Thema künstliche Intelligenz auch mit in der Aktie drin. Ja, und zum Thema KI gab es auch Neuigkeiten in der vergangenen Woche. Christoph, du wirst später, glaube ich, nochmal zum Thema KI ein bisschen ausführlicher was sagen.
Genau.
Aber ich wollte auf die GTC AI-Konferenz in San Jose, Kalifornien, kurz zu sprechen kommen. NVIDIA CEO Wang hat die KI-Chips der aktuellen und der nächsten Generation dort vorgestellt. Und in der zweiten Jahreshälfte wird von NVIDIA der Blackwell Ultra eingeführt werden, der nochmal 50% schneller ist als der aktuelle Blackwell-Chip. Und dann wurde auch nochmal eine neue Chip-Generation angekündigt, Vera Rubin. Das ist so ein KI-System bestehend aus zwei Komponenten und das soll nochmal eine Leistungssteigerung mit einem Faktor von 3,3 im Bereich oder im Vergleich zu dem Blackwell Ultra bringen. Also da ist auch nochmal ganz viel Dynamik drin und ja, wenn wir das Thema KI dann weiterspinnen, viele Lösungen, die an der Rampe stehen. Ne?
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
Genau, und der Konzern Nvidia prognostizierte außerdem, dass die Investitionen in Rechenzentren bis 2027 US$1 Billion übersteigen werden, was einer Vervierfachung gegenüber dem heutigen Niveau entspricht. Also
unfassbare Zahlen.
Ja, wirklich viel Geld, was dort in die Hand genommen wird.
Genau.
Ja.
Kommen wir nach Deutschland.
Ja, hattest du noch Indexveränderungen?
Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe auch noch kurz eine Nachricht. Indexzusammensetzung. Anfang April ist es wieder soweit. Es wird geguckt, inwieweit Aufrücker, Aufsteiger oder Absteiger in den einzelnen Indizes verkündet werden müssen. Änderungen im DAX gibt es tatsächlich keine. Aber das Thema Rüstung geht zumindest an der zweiten Reihe auch nicht wirklich spurlos vorüber. Wir haben einen neuen Wert im MDAX, RENK. Neben Hensoldt dann quasi der zweite Rüstungskonzern, der in den MDAX aufgestiegen ist. Außerdem kommt neu in den MDAX rein die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank, die DWS, und der Online-Broker FlatEx DEGIRO, die dann vom SDAX in den MDAX aufsteigen. Dafür müssen drei Unternehmen den MDAX verlassen: Hypoport, Schott Pharma und Siltronic. Das vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber kurz zur Info. Jetzt geht's aber los. André, wir bleiben in Deutschland.
Genau, Christoph, du hast mal eine Frage an den, an einen Finanzexperten, einen ausgewiesenen.
Also danke an dich. Fürs Hochlegen der Messlatte.
Christoph, was trägt eigentlich neben Kursgewinnen langfristig zu einem großen Teil zur Gesamtrendite bei Aktien bei?
Das ist die Dividende, da bist du wahrscheinlich drauf hinaus.
Ganz genau. Und die Dividendensaison, die steht jetzt an und in Summe werden die Unternehmen aus dem DAX und aus dem MDAX, also die 90 größten Unternehmen Deutschlands, gemessen an der Marktkapitalisierung, in dieser kommenden Dividendensaison etwa 61 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Na, da gibt es eine aktuelle Studie der DZ Bank, die habe ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut. Und diese 61 Milliarden Euro sind zwar nur eine Milliarde mehr als im Vorjahr, aber wenn man sich die Rahmendaten anschaut, die hiesige Konjunkturschwäche und die aktuellen Herausforderungen, ist das, glaube ich,
schon eine ordentliche Beständigkeit. Ja, oder da.
Genau, ein recht robustes Ergebnis, genau. Und ja, das Gros der Aktionäre wird dabei in den kommenden Monaten an den Gewinnen aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 beteiligt werden. Allein die 8 größten deutschen Unternehmen zahlen knapp 30 Milliarden Euro, also fast die Hälfte der Dividenden aus ihren Gewinnen. Ungefähr 40% der insgesamt 90 Konzerne werden die Dividende erhöhen. In der vorigen Dividendensaison, die mit den Hauptversammlungen im Frühjahr regelmäßig beginnt, waren es noch gut 2/3, die die Gewinnerausschüttung angehoben haben. Also es ist dort ein bisschen weniger geworden, gerade bei den Autobauern. Die Autobauer kürzten Dividenden.
Massiv, ja.
Massiv, also, genau. Ja. Im letzten Jahr haben die noch guten 1/5 dazu beigetragen, zu den Dividendenausschüttungen. Das ist deutlich, deutlich weniger geworden. Nur 17 der 90 Unternehmen zahlen in diesem Jahr keine Dividende aus. Aber ich möchte da nochmal ganz kurz so dein Finanzwissen checken. Welches Unternehmen, Christoph, zahlt denn insgesamt in diesem Jahr wohl die größte Summe an Dividenden aus, in Euro gerechnet?
Im DAX.
Im DAX und MDAX, bei diesen 90 Unternehmen.
In Summe bin ich natürlich schon wieder am Schwangergehen. Von der Dividendenrendite hätte ich gesagt, sind wahrscheinlich die Versicherungskonzerne vorne. Münchner Rück, Allianz, Fragezeichen. Früher hätte ich gesagt Vonovia, aber die haben ja tatsächlich auch stark gelitten in den letzten Jahren, auch die Dividende gekürzt.
Also du warst schon zumindest mit der Lösung nah dran, der Versicherer Allianz, der zahlt mit fast 6 Milliarden Euro die höchste Dividendensumme aus, gefolgt von der Deutschen Telekom mit 4,4 Milliarden. Und ja, das Thema Erhöhung hatten wir gerade. Welches Unternehmen hat denn die Dividende wohl am deutlichsten im Vergleich zum Vorjahr angehoben?
Hast im DAX da? Wiederum?
DAX und MDAX wieder bei den 90.
Das ist einfach auch wieder die Allianz.
Na, es war die Sportartikelkonzern Adidas mit einer Dividendensteigerung von 186%. Die haben die Dividende von 70 Cent auf 2 Euro angezogen. Also da ging es, wenn die Aktionäre sehr positiv von dem gestiegenen Ergebnis profitieren und gefolgt von den beiden Banken, Commerzbank und Deutsche Bank, um 86 bzw. um 51%. Und jetzt nochmal das Thema Dividendenrendite. Welches Unternehmen hat wohl das attraktivste Verhältnis von Ausschüttungsbetrag zum Aktienkurs, also Dividendenrendite, Christoph? Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen gespoilert, da war aber nichts von richtig.
Ja, wenn ich jetzt in die zweite Reihe gehe, im MDAX, Freenet, hochtief.
Okay, es ist RTL aus dem MDAX mit 7,87%. Die zahlen 2,75 Euro zu 35 Euro Aktienkurs und gefolgt von Mercedes-Benz.
Okay.
Ne, 4,30 Euro Auszahlungserwartung, 59 Euro der Kurs, auch wenn die im letzten Jahr noch 5,3 Euro ausgeschüttet haben, also Dividende gekürzt haben. Führt natürlich ein gesunkener Aktienkurs dazu.
Zu höheren Dividenden.
Dividendenrendite, genau. Ja, und dann hätte ich nochmal zwei, drei Worte zu einem Unternehmen aus der Riege der Dividendenzahler mitgebracht. Die RWE hat nämlich am vergangenen Donnerstag Zahlen präsentiert und RWE blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Das Konzernergebnis übertraf mit einem bereinigten EBIT von 5,7 Milliarden Euro und einem bereinigten Nettoergebnis von 2,3 Milliarden Euro die Erwartungen. RWE gehört auch zu den Unternehmen mit Dividendenanhebungen. RWE hat die Dividende im Vergleich zum Vorjahr von 1 Euro auf 1,10 Euro angehoben. Und in Summe entspricht das einer Dividendenrendite von 3,3%. Die mittel- bis langfristigen Ergebnisziele bleiben bestehen und die Dividende soll weiterhin um 5-10% per anno wachsen. Bei RWE gibt es einen aktivistischen Investor, Elliot, der einen Anteil von guten 5% hält. Aktivistischer Investor, der versuchte auch die eigenen Interessen, die eigene Unternehmensbeteiligung im Wert deutlich attraktiver zu steigern. Genau, möchte Einfluss nehmen auf die Geschäftsführung. Und die fordern im Moment vom Vorstand einen höheren Anteil an Aktienrückkäufen. RWE hat das Investitionsprogramm bis 2030 so ein bisschen zurückgefahren, will dort 10 Milliarden Euro einsparen und Elliot möchte gerne, dass dieses Geld dann in den Rückkauf von eigenen Aktien
gesteckt wird.
Genau, denn auch diese Aktienrückkäufe fließen den Aktionären zu und sind in gewisser Art und Weise ein bisschen eine Ausschüttung auch gleichzusetzen. Denn durch die Aktienrückkäufe verteilt sich das Unternehmensergebnis auf eine geringere Anzahl von Aktien und fällt dann je Aktie perspektivisch natürlich höher aus. Und bei RWE sehen wir neben der stetig steigenden Dividende, die jetzt geplant ist, und durch die erwarteten Aktienrückkäufe, wenn man das mal so addiert, haben wir so eine Ausschüttungsquote von ungefähr 9% und ist da im Versorgungssektor wirklich einer der Spitzenpositionen. Ne? Naja, und grundsätzlich ist, glaube ich, RWE in vielen Bereichen relativ stark aufgestellt, bedient auch so die Megatrends, ne, Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Speicher, Datenzentren, künstliche Intelligenz. Also die sind schon in vielen Bereichen dort wirklich gut aufgestellt. Ne? Die DZ Bank hat dort den Fair Value bei 42 Euro platziert, hat deren
nach oben,
Modell
bei 33.
Also wäre noch so ein guter Aufschlag von 27%. Ja, so viel zu den Dividenden und zu RWE. Christoph, du wirst ein bisschen technologischer, ne?
Genau, ja. Ich gehe rüber nach China. Hier gibt es nämlich auch durchaus mal wieder interessante Nachrichten und irgendwie darf ja auch keine Folge hier zu Ende gehen, ohne das Thema KI besprochen zu haben. Wir sind bei Chinas größter Suchmaschine, Suchmaschinenkonzern Baidu. Ja, und Baidu hat in der letzten Woche angekündigt, die Aufholjagd beim Thema KI-Anwendung starten zu wollen. Man hatte zwar schon 2023 ein KI-Sprachmodell Sprachmodell präsentiert, war seitdem aber so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja, und jetzt, wie gesagt, das Blasen zur Aufholjagd auf Konkurrenten wie Alibaba oder DeepSeek, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, für den neuen multimodalen Chatbot. Und hier ist man mal wirklich richtig kreativ geworden vom Namen her, der denn, André, pass auf, Ernie 4.5 heißt. Gibt es ein weitreichendes Update und gleichzeitig hat man eine neu entwickelte KI-Anwendung mit dem Namen Ernie X1 vorgestellt. Ja, und hiermit will man vor allem den Konkurrenten DeepSeek mit seinem R1-Modell Konkurrenz machen. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch, DeepSeek, das war genau das Unternehmen, das im Januar so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Vielleicht auch mal ganz interessant, beide Anwendungen stellt Baidu privaten Nutzern übrigens komplett kostenfrei zur Verfügung. Und für Unternehmenskunden ist X1 rund die Hälfte günstiger als das Pendant von DeepSeek. Also der Wettbewerb scheint hier wirklich eröffnet zu sein. Ja, der Aktie hat es dann nur so bedingt geholfen. Kurz nach der Veröffentlichung der Nachricht ist der Kurs dann ca. 10% nach oben gesprungen. Im Wochenverlauf ist der komplette Gewinn dann allerdings wieder dahin geschmolzen. Jetzt muss man vielleicht allerdings auch dazu sagen, dass seitdem DeepSeek im Januar dieses Momentum hatte, die Aktie schon fast 40% an Wert hat zulegen können.
Ja, krass. Ja.
Also so viel vielleicht mal kurz aus China. Aber André, du guckst noch mal ganz kurz jetzt aus Regionale, bevor wir dann noch mal ganz kurz wieder zum Thema KI zurückkommen.
Genau, ich schaue ins Regionale, werfe einen Blick nach Lüdinghausen.
In deine Heimat.
Ne? Ja, genau. Und da gibt es den Schweizer Konzern Nestlé, die haben angekündigt, die Tubenproduktion von Neuss nach Lüdinghausen zu verlagern. Und diese Entscheidung hat nicht nur Auswirkungen auf die betroffenen Standorte, sondern auch auf die Beschäftigung und auf die Wettbewerbsfähigkeit in der Region. Im Detail mal, Nestlé plant Mitte 2026 das Werk in Neuss zu schließen, wo derzeit etwa 145 Mitarbeitende beschäftigt sind. Die Entscheidung folgte wohl einer intensiven Prüfung, die die steigende Preissensibilität der Verbraucher und die gestiegenen Produktionskosten in den letzten Jahren berücksichtigt. Ja, und diese Faktoren führen zu sinkendem Produktionsvolumen und am Standort Neuss wohl zu Überkapazitäten. Ja, und die Tubenproduktion für Produkte wie Senf und Mayo, ne, da wirst du bestimmt auch was im Kühlschrank von haben. Definitiv, ja. Die wird nach Lüdinghausen verlagert, wo dann rund 90% der Tubenproduktion künftig stattfinden soll. Dies wird voraussichtlich 30 neue Arbeitsplätze in Lüdinghausen schaffen, die den Mitarbeitenden aus Neuss angeboten werden. Zudem wird Nestle 13 Millionen Euro in die Modernisierung des Lüdinghausener Standorts investieren und eine neue Produktionslinie dort aufbauen. Also für den Standort Lüdinghausen, glaube ich,
schöne Nachricht.
Ganz gutes Statement, genau. Ja, und mit dieser Verlagerung möchte Nestle die Wettbewerbsfähigkeit seiner deutschen Foodwerke steigern und Synergien im europäischen Markt nutzen. Fabrice Jean, Vorstand Technik bei Nestle Deutschland, betont, dass die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, sich dort von Neuss zu verabschieden, es aber notwendig war, um die Perspektiven auch für die Mitarbeiter zu schaffen. Ja, und die Verlagerung der Tubenproduktion von Nestle ist ein klares Zeichen für die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen in einem sich wandelnden Markt. Wir werden die Entwicklung in Lüdinghausen und deren Auswirkungen auf die Region natürlich weiterhin beobachten, sagte der Konzernsprecher. Und wir bleiben natürlich auch dabei, hier im Podcast immer wieder einen Blick auch in die Region zu werfen und glaube ich, ein ganz spannendes Thema.
Ja. Ja, top, danke dafür, André. Und ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, wir kommen noch mal kurz auf das Thema KI zurück. Und ich möchte Ihnen jetzt schon mal ans Herz legen, eine nächste Sonderfolge von Märkte kompakt. Und zwar hatten wir die Chance, im Rahmen einer Kundenveranstaltung einen absoluten Fachmann auf diesem Bereich interviewen zu können. Nico Bäumer, Vorstand und CTO hier der Develop AG aus Gescher, also quasi Nachbar von uns. Absoluter Fachmann auf dem Gebiet mit langjähriger Erfahrung in der Produktentwicklung und im Produktmanagement, zum Beispiel auch bei der Amazon-Tochter AWS. Ja, und der Vortrag stand unter der wirklich spannenden Überschrift Mensch versus Maschine, wer macht das Rennen im Zeitalter von KI? Also mehr als nur, glaube ich, trendiges Thema aktuell. Schwerpunkt bei Nico Bäumer liegt aktuell auf dem Thema generativer KI, von der er zumindest absolut überzeugt ist, dass sie unser aller Umfeld und den digitalen Wandel schon nachhaltig und schnell verändern wird. Ja, eins dürfen wir Ihnen, glaube ich, ganz gewiss schon mal versprechen, circa 35 ganz, ganz kurzweilige Minuten in einem und mit einem unheimlich interessanten Gesprächspartner mit ganz interessanten Antworten auf die Fragen, wo stehen wir aktuell beim Thema KI, wo geht die Reise hin und wenn wir beim Thema KI, so wie gerade auch, immer nur über die USA und mittlerweile auch China sprechen, wo stehen wir hier in Deutschland und Europa? Fragezeichen.
Spannend,
ja. Haben wir überhaupt noch eine Chance, den Rückstand jemals wieder aufzuholen? Fragezeichen. Aber vielleicht, lange Rede, kurzer Sinn, kleinen Appetizer haben wir hier jetzt schon mal für Sie vorbereitet. Hören Sie doch einfach mal kurz rein.
Ja, ich glaube, dass so gar nichts stimmt nicht ganz, aber nicht so viel. Also wir müssen schon sagen, die Amerikaner und auch die Chinesen dominieren und diktieren diesen Markt, ganz klar. Wir haben in Europa noch Mistral AI. Jetzt muss ich einmal mal unseren Produktmanager für AI von bei uns zitieren, der immer sagt, so, wenn die Frage kommt, so wie ist das denn mit Europa, sagt er immer, ist halt so wie Kartoffelsuppe und Trabi fahren. Wir müssen langsam verstehen, dass KI kritische Infrastruktur wird. Weil das wird letztendlich, das geht nicht wieder weg, es ist too big to fail.
Ja, definitiv.
Und es hat schon zu viel erreicht und wir müssen einfach sehen, dass diese Themen langfristig einfach die Innovation und den Fortschritt bestimmen werden.
Das soll als Spoiler reichen. Gehen Sie davon aus, dass der Sonderpodcast in den kommenden Tagen veröffentlicht werden wird. Und so viel sei versichert, reinhören ist eigentlich ein Muss. Es wird sich definitiv lohnen. Ja, und jetzt gucken wir nochmal ganz schnell auf die nächste Woche und dann sind wir auch durch. Terminkalender für diese Woche. Da stehen durchaus mal wieder ein, zwei volkswirtschaftliche Daten an. Hier in Deutschland wird man jetzt gleich auf die aktuelle Geschäftslage gucken. Der IFO Geschäftsklimaindex wird veröffentlicht werden. Dann haben wir morgen Auftragseingänge in den USA und am Freitag nochmal Aussagen zu den Konsumausgaben in den USA und das Verbrauchervertrauen. Durchaus ja immer wieder interessante und spannende, wichtige volkswirtschaftliche Daten. Auf der Unternehmensseite wird es langsam ein bisschen dünner, aber haben wir zum Beispiel morgen noch Porsche die Zahlen präsentieren. 1&1, hatte ich gerade schon mal kurz drüber gesprochen. United Internet, Jung Heinrich und dann am Donnerstag nochmal Sixt hier aus Deutschland. Also auch da wieder genug Stoff für die nächste Woche. Ja, und das soll es eigentlich dann auch gewesen sein. Danke fürs Zuhören.
Alles Gute. Feedback gerne unter podcast@forprivatebanking.de. Weiterempfehlen dürfen Sie es natürlich auch. Und wir würden uns freuen, wenn Sie weiterhin ja, immer wieder
reinschalten.
Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.